Herzlich willkommen zurück beim Mut zur Ehrlichkeit, dem Podcast für praktische Philosophie, positive Psychologie, radikale Kritik und authentische Tiefe. Mein Name ist Vincent Bergmann und ich sitze wieder Anton gegenüber. Wir haben uns warm gequatscht und starten direkt in die zweite Folge.
Du hast ja in der ersten Folge neben dem Hauptthema Ehrlichkeit auch einen sehr spannenden Begriff erwähnt, den der Rationalisierung. Und da wollte ich auf jeden Fall nochmal nachhaken. Was genau ist es denn eigentlich?
Rationalisierung kann man als das Gegenteil von Rationalität bezeichnen. Und wenn wir sagen, Rationalität bedeutet, vernünftig zu handeln, ist die Frage, was ist vernünftig oder rational? In einem instrumentellen Verständnis, das jetzt die Vernunft nicht auch noch inhaltlich belegt, damit was nach irgendeinem Maßstab richtig wäre, wovon ich ja, wie wir schon angedeutet haben, wenig halte, dann bestimmt die Rationalität eigentlich nur noch die rechten Mittel zur Erreichung von gesetzten Zielen. Beispiel: Ich habe Durst, Wasser trinken löscht den Durst, ich will auch den Durst löschen, damit ist der Zweck gesetzt. Rational wäre es also, das Mittel zu ergreifen, Wasser zu trinken, damit der Durst gelöscht ist und mein Wollen befriedigt. Irrational wäre es, etwas anderes zu tun, obwohl ich eigentlich meinen Durst lösche. Zum Beispiel Salz zu essen, sodass ich noch durstiger bin. Oder einfach nichts zu trinken, sodass es bleibt, wie es ist oder mit der Zeit natürlich auch noch größer wird. Rationalisierung ist nicht das Finden von guten Gründen wie der Einsicht in die rechten Mittel zur Erreichung meiner Zwecke, sondern das im Klammern Erfinden, also das nachträgliche Finden oder reine Erfinden von Gründen, um im Nachhinein insbesondere unser Handeln, manchmal auch unser Denken oder Fühlen zu erklären oder zu rechtfertigen. Also rationalisiert wird eine Handlung, indem wir ihr eine Erklärung geben, die in der Regel die Handlung rechtfertigen soll. Das Problem ist, dass die Rationalisierung, so wie wir den Begriff gebrauchen, immer falsch ist und der Glauben an die rationalisierte Version der Erklärung also immer unehrlich. Besonders problematisch daran ist, dass dieser gesamte Vorgang in der Regel unbewusst abläuft. Das Rationalisierte wird uns bewusst, jedoch nicht der Vorgang der Rationalisierung. Wir haben dann vermeintlich gute Gründe, die uns vermeintlich rational einleuchten. Wir fühlen uns gerechtfertigt, wir verstehen die Welt und so weiter und so fort. Doch was unbewusst bleibt, ist, was eigentlich dahinter liegt. Also die unbewusste Motivation, die überhaupt erst diese Rationalisierung angestrengt hat, um uns zum Beispiel vor einem schlechten Gewissen zu bewahren oder vor der Überforderung, die Dinge nicht erklären zu können. Wenn man sich mit dem Begriff Rationalisierung beschäftigt, trifft man schnell auf die klassische Fabel vom Fuchs und den Trauben, die da geht wie folgt. Ein Fuchs trifft auf einen Weinstock, an dem hoch oben leckere Trauben hängen. Der Fuchs hat Hunger und Appetit auf die Trauben und versucht über alle ihm möglichen Wege, die Trauben zu erreichen, doch das Unterfangen ist zum Scheitern verurteilt. Der Fuchs gibt auf, zieht ab und sagt zu sich, die Trauben waren wahrscheinlich ohnehin sauer. Und diese Fabel veranschaulicht sehr gut den Vorgang der Rationalisierung, dass der Fuchs die sogenannte kognitive Dissonanz von er möchte die Trauben und kann sie nicht haben, nicht aushalten kann und deshalb rationalisiert, er hätte sie ohnehin nicht gewollt, weil dann stimmt sein Wollen und die Welt überein oder auch sein Selbstbild und die Realität. Und das Problem an dieser Geschichte ist, dass der Fuchs nicht ehrlich mit sich ist, weil er eigentlich die Trauben gerne gehabt hätte und sie eigentlich auch immer noch gerne hätte. Das heißt, würden sie im Weggehen von alleine runterfallen, würde er zurück sie essen, sie wären süß und nicht sauer und er würde sich freuen und die Rationalisierung schnell vergessen. Als ich über diese Geschichte nachgedacht habe, ist mir ein Gegenentwurf dazu eingefallen, der von außen sehr ähnlich sieht, aber ohne die Rationalisierung auskommt. Also wir haben den klassischen Fall, der Fuchs rationalisiert unbewusst die Situation so, dass er sich sein eigenes Scheitern nicht eingestehen muss. Ein Mittelweg wäre zu akzeptieren, dass er die Trauben gerne hätte und dann daran zu leiden, sie nicht zu bekommen. Ob er sich jetzt auch noch selbst dafür schlecht fühlt, weil er es nicht schafft oder einfach nur daran leidet, dass er die Trauben nicht hat, sei dahingestellt. Ein versöhnlicher Weg auf der ganz anderen Seite wäre der stoische, im nicht alltagssprachlichen, sondern klassischen Sinne der antiken Stoa, nämlich zu akzeptieren, was wir nicht ändern können. Und nicht einfach zu tolerieren oder missmutig hinzunehmen, sondern wirklich zu akzeptieren. Das heißt, ganz darin aufzugehen, dass es ist, wie es ist, bis wir uns es gar nicht mehr anders wünschen. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, gerade an besonders schwere oder schwierige Schicksalsschläge. Aber in diesem einfachen Beispiel vom Fuchs und den Trauben wäre die Idee, erst einmal zu akzeptieren, dass ich als Fuchs an die Trauben nicht herankomme, dann aber nicht schön zu reden, sondern gleichzeitig zu akzeptieren, dass ich sie eigentlich gerne essen würde und auszuhalten, dass dieses Mismatch besteht, dass das nicht zusammenpasst, mein Wunsch und die Welt, die Möglichkeiten in der Welt. Dann aber zu verstehen, dass ich nur akzeptieren muss, was der Fall ist, aber in den meisten Fällen nicht, dass das so bleibt, hier vielleicht schon, in anderen Dingen nicht. Oder aber nicht akzeptieren muss, was daraus folgt. In diesem Fall das Leid an dem Mismatch. Das heißt, der ehrliche oder der stoische Fuchs tut nicht so, als hätte er sie von vornherein nicht gewollt, sondern er akzeptiert den Umstand und passt dann, und das ist entscheidend, bewusst sein Wollen an die Möglichkeiten und die Umstände an. Und da ist die Frage, wie ist das möglich, wenn er mit sich ehrlich ist und wirklich die Trauben will? Indem er, da kommen wir vielleicht auch in späteren Episoden nochmal drauf zurück, eine Ebene tiefer schaut, zum Beispiel, was will ich von diesem Tag? Ein gutes Leben in jedem Moment. Als er die Trauben sieht, denkt der Fuchs sich, der Tag wäre noch besser mit den leckeren Trauben im Magen und dem Geschmack im Mund und dem Reiz für die Sinne. Jetzt, wo das nicht möglich ist, hat der Fuchs die Möglichkeit, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen, um die Einstellung an die Umstände anzupassen und zu sehen, wenn ich an diesem höchsten, im Sinne von oberflächlichsten, konkretesten Wunsch festhalte, dass mein gutes Leben in diesem Moment und an diesem Tag an diesen Trauben hängt, sie aber nicht möglich sind zu erreichen, dann geht es mir schlecht. Das heißt, mein tiefer liegender Wunsch nach einem guten Tag ist dahin, weil dann leide ich daran und ärgere mich weiter und so weiter und so fort. Das heißt, der stoische Fuchs würde im Interesse des guten Tages und des guten Lebens akzeptieren, dass das heute nicht über die Trauben möglich ist, aber sicherlich über einen anderen Weg. Vielleicht zieht er weiter und findet woanders etwas mindestens genauso Leckeres zu essen. Der Unterschied ist bewusstes Akzeptieren versus unbewusstes Rationalisieren. Im Dienste unseres wirklichen Wollens statt unbewusster Motive.
Du hast zwei wichtige Komponenten angesprochen beim Handeln, die Überzeugung, die wir haben und dem, was wir wollen. Und du hast davon gesprochen, von dem, was wir oder der Fuchs in der Fabel wirklich will. Und mir stellt sich da die Frage, ob der Fuchs den Willen, dass er die Trauben essen will, aber den ändert und vielleicht sogar ändert zu, so, keine Ahnung, ich will den Apfel essen, der da auf dem Boden liegt. Oder ob du meinst, dass der Fuchs den tieferen Willen hat, also tiefer im Sinne von einer tieferen Ebene, einen guten Tag zu haben oder ein gutes Leben zu führen und sich dessen bewusst werden will oder sich darauf zurückziehen will.
Spannende Frage, die wir auch schon in der ersten Folge angerissen haben. Was bedeutet es wirklich zu wollen und wie weit muss man dafür in die Tiefe gehen? Ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits, je tiefer, desto wirklicher. Andererseits ist wirklich wollen ein Konzept und auch da wieder weniger eine starre Größe als ein dynamisches Werkzeug. Nämlich wirklich wollen entsteht in der Identifikation. Das heißt, erst dadurch, dass ich mich frage, was ich wirklich will, mache ich etwas aus, egal wie tief, und nenne das dann so, um es abgrenzen zu können und auch das alles wiederum nur, um danach handeln zu können. In diesem Fall ist, würde ich sagen, die zweite Variante, die du beschrieben hast, zutreffend, denn zu ändern, was wir wollen, ist meines Erachtens unmöglich, denn das ist der einzige Maßstab, nach dem wir uns in der Welt richten können. Das eine ist, was wir so glauben, wie die Welt ist, wonach wir zum Beispiel die Mittel auswählen, die wir dann ergreifen. Und das andere ist die Frage, was fangen wir mit der Welt an? Oder müssen wir in uns ja irgendetwas finden, das uns eine Richtung gibt? Also irgendein Gefühl, das sich dann in einem Wollen äußert. Was aber auch meiner ganz praktischen Erfahrung möglich ist, ist das Abheben auf tiefere Ebenen des Wollens und damit zum Beispiel den Konflikt zwischen zwei Wünschen oder Willen auf einer höheren Ebene zu lösen. Das heißt, ich ändere das Wollen da oben nicht, sondern ich schaue dahinter, wo das eigentlich herkommt. Das heißt, ich gehe tiefer in diesen Wunsch rein und sehe, eigentlich geht es mir ja gerade darum. Und dann bleibe ich in dem Wollen und gehe dem nach, aber auf eine noch ehrlichere und direktere und tiefere Weise, aber mit der Möglichkeit eben einen anderen Weg zu wählen. Also gewissermaßen ist diese oberflächliche Ebene von Traube oder Apfel weniger der Wunsch selbst, wenn ich es tiefer betrachte, als der Weg, um den tiefer liegenden Wunsch zu befriedigen. Das heißt, ich möchte, das ist dann sicherlich noch tiefer, der gute Tag, aber sagen wir mal etwas leckeres Essen. Und solange ich nur die Trauben im Blick habe, denke ich, das wäre eins. Und viele Menschen bleiben auf dieser unbewussten Ebene und leiden dann daran. Wie viele Menschen haben so feste Vorstellungen davon, an wie vielen äußeren Umständen ihr Glück und ihr gutes Leben hängt. Der und der Mensch müsste sich so und so verhalten, das Wetter müsste so und so sein, das und das müsste passieren in der Zeit und so weiter und so fort. Und das ist ja schrecklich und sehr unfrei und maximal abhängig von den äußeren Umständen. Im Gegensatz dazu vielleicht auch wieder die Meditationspraxis bis hin zur endgültigen Befreiung von letztendlich allen äußeren Umständen. Da bin ich noch lange nicht, auch wenn ich das schon länger übe. Aber zumindest kann ich und habe schon erfahren, wirklich im Moment anzukommen, bis der gegenwärtige Moment alleine für sich reicht, um vollkommen erfüllt zu sein. Also wollen wir nicht ändern, was wir wollen, sondern vielmehr uns fragen, was wir wirklich wollen, was dahinter liegt, um in eine Harmonie zu kommen, unser Wollen auch realisieren zu können. Und hier ist natürlich immer Obacht geboten, weil wir uns schnell etwas vormachen können, wie der Fuchs in der klassischen Fabel, der nämlich einfach sagt, ich wollte gar keine Trauben oder die wären sowieso nicht gut gewesen. Das heißt, ich muss da gar nicht rankommen, was dazu passt, dass er sowieso nicht rankommen kann. Das heißt, das ist eine sehr spannende Frage für den Alltag, immer wieder zu schauen, mache ich mir gerade selbst was vor? Ist das eine Rationalisierung? Oder bin ich rational und stoisch und harmonisiere gerade mein Leben und realisiere mein wirkliches Wollen?
Gut, aber eine Frage, die sich natürlich jetzt auch stellt, denn wir haben vielleicht alle schon erfahren, manchmal, also wir wollen mehrere Dinge, manchmal widersprechen sich die Dinge vielleicht einfach in der Welt. Also, was können wir denn dann machen? Glaubst du, dass es immer einen tieferen Willen gibt, wo es dann keine Widersprüche gibt? Oder müssen wir irgendwie anders damit umgehen?
Es mag durchaus tiefgreifende Konflikte geben, die sich vielleicht auch gar nicht auflösen lassen, sodass wir mit einem gewissen Kontrast in unserer Persönlichkeit leben müssen. Und das muss vielleicht auch keinem guten Leben widersprechen. Wenn wir uns einfachere Fälle anschauen, würde ich sagen, gehen wir genauso vor wie bei dem Konflikt zwischen ich will und es passt nicht in die Welt. Als ich mich eingehend mit dem Thema Willensfreiheit beschäftigt habe, hatte ich zum Beispiel die Klassiker, ich liege morgens im Bett und will gleichzeitig aufstehen und liegen bleiben. Aufstehen, weil ich etwas schaffen möchte, liegen bleiben, weil es so gemütlich ist. Oder ich möchte jemanden kennenlernen und will die Person ansprechen, weil das der einzige Weg ist, und will sie nicht ansprechen, weil ich mich nicht traue. Oder ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet und da ist so ein bisschen Holz, mit dem ich mir ein Floß bauen kann. Und jetzt will ich mit dem Floß die Insel verlassen, weil ich da sonst verhungern würde und vielleicht sogar auch verdursten, um auf andere Menschen zu treffen oder wieder ans Festland zu kommen. Gleichzeitig Will ich auf der Insel bleiben, weil ich Angst habe, sonst zu ertrinken oder nie Land zu erreichen und dann halt auf dem Floß zu ertrinken und zu verdursten und zu verhungern. Der letzte Fall wird gleich nochmal spannend. Bei den ersten beiden ist die Frage hier weniger nach der Rationalisierung, sondern mehr nach der Freiheit, die aber im Kampf dagegen so wichtig ist, nämlich was will ich wirklich? Manche Dinge sind uns eigentlich schon klar. Gestern Abend habe ich mir vorgenommen aufzustehen oder eigentlich will ich doch jemanden kennenlernen oder eigentlich müsste ich rational sein und den möglichen, den sicheren Tod vorziehen und mich auf den Weg machen, auch wenn die Angst da größer ist. Was ich für mich herausgefunden habe, ist, Willensfreiheit bedeutet auch in der Terminologie, also in den Begriffen, die wir jetzt schon kennen, zu tun, was wir wirklich wollen. Wenn Handlungsfreiheit klassischerweise definiert ist als tun, was wir wollen, also tun können, was wir wollen und dann in der Realisierung auch zu tun, was wir wollen, ist damit natürlich noch nicht klar, ob wir psychologisch frei handeln, also ob wir tun, was wir wirklich wollen oder irgendwie fremdbestimmt sind. In der Gefängniszelle bin ich handlungsunfrei, weil ich kann nicht einfach rausgehen, wenn die Tür verschlossen ist. Wenn jetzt allerdings die Tür offen ist und ich will eigentlich raus, aber habe aufgegeben und bleib da sitzen, dann bin ich handlungsfrei, aber wiederum nicht willensfrei, weil ich kann das gar nicht ausleben, diese Handlungsfreiheit, durch die offene Tür zu gehen. Das heißt, wahre Freiheit oder für mich erstrebenswert ist der Zustand zu tun, was ich wirklich will. Es gibt natürlich auch noch die Form von Willensfreiheit als Freiheit von jeglichem Wollen, was ich auch mit diesem Meditationsmoment angesprochen hatte, wenn wir uns selbst vom Ego noch lösen und vom Selbst und da eigentlich nur noch Bewusstsein übrig bleibt. Dazu kommt bestimmt auch irgendwann noch mein Gast, da müssen wir jetzt nicht weiter reingehen. Zu unseren Beispielen. Wenn ich morgens im Bett liege und hin und her gerissen bin und mich frage, was ich wirklich will und zu dem Schluss komme, ich will eigentlich oder wirklich aufstehen, dann bin ich genau dann willensfrei, wenn ich aufstehe, weil dann tue ich, was ich wirklich will. Wenn ich liegen bleibe, bleibe ich unfrei. Jetzt kommt allerdings wieder die Schwierigkeit der Rationalisierung ins Spiel. Wenn ich mir all dessen bewusst bin, dann bin ich mir auch der Unfreiheit bewusst und dann denke ich mir, ja blöd, vielleicht morgen. Das heißt, das ist dann ein Problem der Disziplin. Schwieriger wäre der Fall aber, wenn ich das auch noch rationalisiere, weil dann mache ich mir nicht mal diese Unfreiheit bewusst oder dass ich gar nicht tue, was ich wirklich will, sondern ich rationalisiere mir die Situation so zurecht. Eigentlich habe ich doch heute gar keine Termine und vielleicht kann ich auch morgen beginnen und so weiter und so fort. Besser ist dafür noch das zweite Beispiel von dem Ansprechen. Damit habe ich mich selbst vor vielen Jahren auseinandersetzen müssen und war immer wieder von mir selbst geradezu beeindruckt, wie viele vermeintlich gute Gründe ich finden könnte, die mich dann davon abgehalten haben, jemanden anzusprechen. Und sobald die Situation vorbei war, ist diese ganze Scharade gefallen und mir wieder klar geworden, dass das alles nur rationalisiert war. Dass das überhaupt keine guten Gründe waren und dass die Motivation dahinter auch nicht der ehrliche Blick auf die Welt war. Das gibt es ja. Es passt gerade wirklich nicht. Ich bin vielleicht auch nicht in der richtigen Verfassung. Da wird sowieso nichts draus, was auch immer. Aber in den allermeisten Fällen wird einem spätestens hinterher klar oder wenn es ganz schlecht läuft, nie, dass die eigentliche Motivation dahinter war, der Selbstschutz, sich nicht dieser vermeintlich gefährlichen Situation, in der man abgewiesen werden könnte oder einfach unangenehme Emotionen durchlebt, weil man aufgeregt ist, um einen davor zu bewahren. Das Beispiel der Insel ist in dieser Hinsicht interessanter, weil hier der Konflikt zwischen den zwei Handlungsoptionen, auf der Insel bleiben oder mit dem Floß aufbrechen, derselben Grundmotivation entspringt, nämlich überleben zu wollen. Beim Ansprechen weiß ich, hier habe ich Angst und hier will ich jemanden kennenlernen oder im Bett will ich gemütlich sein oder produktiv und hier will ich überleben und überleben und daraus ergeben sich diese gegensätzlichen Handlungsoptionen. Das heißt, was einem hier übrig bleibt, ist gar nicht die Frage, was will ich wirklich, sondern schaffe ich es, rational zu sein? Wenn wir den Fall jetzt so konstruieren, dass das auf der Insel bleiben den sicheren Tod bedeutet und das Aufbrechen zumindest irgendeine Wahrscheinlichkeit in sich birgt, gerettet zu werden. Und da muss ich mich nur fragen, wie sehr will ich, was ich wirklich will? Und es gibt ja bis auf Ausnahmen fast kein tieferes Wollen, als überleben zu wollen. Das ist ja wirklich sehr fundamental. Und das ist dann ein sehr spannender Fall. Und wiederum aber auch eine große Unfreiheit, dann daran zu scheitern. Also wirklich existenzielle Willensunfreiheit, dann da sitzen zu bleiben und dem sicheren Tod ins Auge zu schauen, statt sich zu trauen und aufzubrechen.
Eine Frage, die sich mir stellt jetzt nach deiner Erläuterung ist, scheint eine relativ extreme Position zu sein, weil die meisten Menschen, würde ich jetzt zumindest mal so behaupten, nach deiner Definition dann unfrei sind. Denn ich würde mal sagen, die meisten Menschen wünschen sich ja, dass die Welt friedlicher ist, dass die Welt besser ist. Und trotzdem leben wir unseren Alltag, wir leben mit unseren alltäglichen Herausforderungen und sind oft genug blind dem gegenüber, was in der Welt passiert. Sind wir dann unfrei, weil wir eigentlich nicht tun, was wir wirklich wollen, weil wir wollen ja wirklich, dass die Welt besser wird?
Ich sehe die meisten Menschen in den meisten Situationen als höchstgradig unbewusst und unfrei an. Mich selbst in weiten Teilen nicht ausgeschlossen. Das betrifft all diese alltäglichen individuellen Fälle von den Beispielen eben, aber natürlich auch so etwas Großes und auch Komplexeres und Komplizierteres wie gesellschaftliches Engagement. Das Problem, deshalb möchte ich ja auch mit dem Mut zur Ehrlichkeit dazu inspirieren, ist, dass sich die meisten Menschen gar nicht erst die Frage stellen, wer sie sind, was sie wirklich wollen, ob sie danach leben. Und hier ist die Frage, einerseits, dem würden wahrscheinlich die meisten Menschen zustimmen, will ich in einer, wie auch immer geartet, besseren Welt leben? Ja. Will ich etwas dafür tun? Da wird es schon schwieriger. Da würden die meisten, je nachdem, wie viel sie tun müssten, dann irgendwann sagen, nein, das geht zu weit. Aber das ist schon wieder nicht ehrlich, beziehungsweise nicht ernsthaft genug am eigenen Wollen orientiert. Etwas tun wollen die wenigsten, etwas tun müssen, erst recht nicht, oder auch noch verantwortlich sein, weil wenn ich etwas tun müsste, damit es besser wird, heißt ja, es liegt an mir, das heißt, ich bin verantwortlich. Vielleicht bin ich dann sogar auch noch schuldig. Und das treibt viele Menschen dazu, zu rationalisieren, sprich zu glauben, dass es gar nicht erst möglich wäre. Das System ist alternativlos. Die Mächte der Gesellschaft sind zu stark. Das Problem liegt über meiner Gehaltsstufe, was auch immer an Ausreden angeführt wird, um zu rechtfertigen, das zwar zu wünschen, aber nicht ernst zu nehmen, sprich philosophisch gesprochen nicht wirklich zu wollen, so dass daraus auch irgendein Handeln folgt. Und das ist natürlich ein großes Problem, gerade für dringende globale Herausforderungen, denen wir uns irgendwie kollektiv stellen müssen. Und kollektiv heißt, alle Einzelnen oder genügend Einzelne müssen jeweils mitmachen. Also es gibt viel zu tun und ich kann auch hier, vielleicht ist das Practical Tool und Aufruf für heute, frage dich doch mal in dieser Dimension aufs große Ganze gesehen, was willst du wirklich? Was tust du dafür und was sind die Rationalisierungen, die dich davon abhalten? Auf der anderen Seite dieses Spektrums im gesellschaftlichen Engagement liegt der politische Aktivismus, wo auch die Gefahr der Rationalisierung leider nicht gebannt ist, nämlich dann, wenn dahinter eigentlich andere Gründe liegen, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Gruppe durch eine Bewegung. Oder die Selbstgerechtigkeit, sich besser als andere zu fühlen, weil man ja das und das tut. Am besten, wenn es auch noch einfach ist, weil man eben nicht den ganzen Lebensstil ändern muss, sondern nur auf eine Demo gehen. Damit will ich nicht den Aktivismus oder das Engagement an sich kritisieren. Da bin ich ein großer Freund von, alles Mögliche zu tun. Nur will ich dazu aufrufen, auch hier die Ehrlichkeit zu üben, zu überlegen, das hatten wir auch in der letzten Folge schon angesprochen, warum mache ich das hier gerade? Geht es mir wirklich um die Sache oder gerate ich hier auf die schiefe Bahn und untergrabe am Ende noch die Sache, weil ich irgendwie der Gegenbewegung in die Hände spiele? Oder geht es mir eigentlich um was ganz anderes? Dann kann ich auch ehrlich sein und es ganz lassen oder es woanders suchen und muss mir und den anderen nichts vormachen. Bis hin zu dem Extrem, dass wenn die eigene Identität am Kampf gegen irgendetwas in der Welt hängt, wollen wir gar kein Friedensangebot von der anderen Seite. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann, wenn es jetzt um gesellschaftliche Kämpfe geht, die nicht nachhaltig im Sieg der einen über die anderen enden können, sondern nur in Verständigung und einer Einigung und einem Einswerden, damit sind wir für heute schon am Ende angelangt. Wie gesagt, frage dich gerne mal, was rationalisierst du alles in deinem Alltag und was liegt eigentlich dahinter? Ich danke wieder Anton für die inspirierenden Fragen. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch.
Danke für das interessante Gespräch.